dass wir darauf vertrauen, dass du, Jesus, durch deinen Heiligen Geist wirst zu uns reden, dass du in unseren Herzen wirst wirken und deine Stimme durch Gedanken auf unser Herz legen oder in unser Herz reinreden, weil du bist der gute Hirte, du hast gute Gedanken über unser Leben und danke, dass wir so einfach in deiner Gegenwart sein, zur Ruhe kommen und ja, unsere Herzen auf dich ausrichten. Amen. Die PowerPoint kann man auch auf dem Internet nachschauen, markusbrunner.faith, dann Rundbriefe oder eben so markus.li und dann Rundbriefe. Dann kann man die PowerPoint als PDF anschauen. Der Blaise Pascal war der Meinung, dass Glaube vernünftig ist. Der Blaise Pascal hat im 17. Jahrhundert gelebt, in Frankreich. Er war Philosoph, Mathematiker, wie soll ich es noch genauer sagen. Und wenn man so schaut, was er als Glaube für sich definiert hat, würde ich das so zusammenfassen. Der Glaube an Jesus ist vernünftig, weil wir nur gewinnen können und weil er bereits im Hier und Jetzt charakterliche Auswirkungen hat. Es gibt die sogenannte Wette des Blaise Pascal. Wenn ihr im Internet eingebt, Pascalsche Wette, dann kommt ein Wikipedia-Eintrag und dann könnt ihr das nachlesen, was der Blaise Pascal darüber geschrieben hat. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann könnt ihr auf die Homepage gehen, die ich angegeben habe. Und die PowerPoint hat dann am Schluss einen Anhang. Und dort habe ich so wirklich Zitat von ihm reingeschrieben. Ich bin ein kleiner Fan von Blaise Pascal. Ihr werdet es noch ein bisschen mehr sehen. Der Blaise Pascal ist nur 39 Jahre alt geworden. Er hat in diesen 39 Jahren enorm viel bewirkt. Er ist weltbekannt worden als französischer Mathematiker, Physiker, Literat, Erfinder und christlicher Philosoph. Als christlicher Philosoph ist er vor allem bekannt worden, weil er die Angewohnheit hatte, seine Gedanken immer so aufs kleine Zettel zu schreiben. Also heute haben wir Post-its, ich nehme an, er hat ein bisschen grössere Zettel genommen. Und er hat es aber nie zu einem Buch zusammengefasst, weil er ist vorhin schon gestorben. Nach seinem Tod hat man dann die Arbeit auf sich genommen und hat dann all die Zettel zusammengenommen. Und es hat ein Buch gegeben, das nennt sich Pensée, also auf Französisch Gedanken oder Denken. Und auf Deutsch heisst es Gedanken. Ich habe das Buch gelesen, das ist sehr spannend, weil halt da ein blitzgescheiter Mann über den Glauben redet, und zwar aus einer Sicht, die sehr viel mit Vernunft zu tun hat. Das ist ein Foto von Blaise Pascal und das ist seine Rechnungsmaschine, die er einfach erfunden hat, weil er seinem Vater helfen wollte. Sein Vater hat viel mit Zahlen zu tun gehabt und hat gefunden, ja, da können wir doch dem ein bisschen unter die Arme greifen. In der NZZ hat 2023 so ein Artikel über den Blaise Pascal gekommen. Und dort ist so der Titel: Die Vernunft der Vernunft liegt darin, dass sie ihre Grenzen kennt. Das ist typisch Blaise Pascal. Und dann schreibt es, vor 400 Jahren wurde Blaise Pascal geboren. Mit 16 hat der Blaise Pascal über Kegelschnitte geschrieben, das kann man auch heute im Internet nachschauen. Und mit 19 hat er eben die Rechnungsmaschine gebaut. Unglaublich. Und dann hat er noch Theologie studiert, weil er wollte Glaube und Wissenschaft miteinander versöhnen. Jetzt die Wette des Blaise Pascal, das geht ein bisschen länger, wenn man die Wette beschreiben mit seinen Zitaten. Aber ich habe hier eine Zusammenfassung von einem Chirurg, Dr. ich weiß nicht genau, ob das Witsch oder so, sondern heißen Olsen. Der hat sich bekehrt durch die Wette des Blaise Pascal. Also er ist durch die Wette des Blaise Pascal zum Glauben gekommen. Und er hat die Wette des Blaise Pascal zusammengefasst. Und zwar so, erster Punkt. In diesem Spiel, das wir Leben nennen, muss jeder Mensch eine Wette eingehen. Bei jeder Wette gilt ein Einsatz. Der Mensch muss sein Leben entweder auf die Behauptung setzen, dass die christliche Lehre wahr ist, oder auf der Behauptung, dass sie nicht wahr ist. Wenn ein Mensch diese Wette nicht eingeht, setzt er automatisch auf die Möglichkeit, dass sie nicht wahr ist. Also aus der Perspektive der Vernunft können wir Menschen nicht sagen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir es nicht beweisen können. Folglich muss eigentlich jeder Mensch eine Wette eingehen. Also die Wette, gibt es ein Leben nach dem Tod oder gibt es es eben nicht? Und wir als Christen gehen der Wette ein, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, und zwar so, wie es in der Bibel steht. Wir wetten eigentlich auf die Auferstehung von Jesus Christus. Natürlich gibt es Belege, und die Bibel hat eigentlich sehr viel Belege, gute Belege von der Antike über die Auferstehung von Jesus Christus, wenn man sie dann wirklich eben ernst nimmt. Aber unsere Vernunft kann das gleich nicht verstehen, weil die Ewigkeit schlicht unseren Horizont übersteigt. Interessanterweise haben wir aber eben in unserem Herz eine Gewissheit, dass es eine Ewigkeit gibt. Und das ist die Ambivalenz, wo der Mensch sich darin findet. Ich habe die sehr, sehr stark erlebt als junger Mann. Die Ambivalenz. Ich war ein bisschen hier und her gerissen. Ich hatte einen Stiefvater, der Atheist war. Und meine Mutter war katholisch. Mit so 15 habe ich mich wirklich gefragt, was soll ich nur machen? Und das, was da die Wette ist, wenn ich das damals gekannt hätte, das wäre mir wahrscheinlich eine riesige Hilfe gewesen. Weil ich war hier und her gerissen, wenn ich denke, ich will nach dem Verstand leben. Übrigens, wenn der Blaise Pascal Vernunft sagt, dann meint er eigentlich den Verstand. Weil der Mensch ist ja nicht immer vernünftig, wenn er nach dem Verstand agiert. Wir tun da ja ein bisschen unterscheiden. Aber wenn man nach dem Verstand geht, dann kann man eigentlich nicht glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und wenn man nach dem Herz geht, dann kann man nicht glauben, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Und genau das hat mich als junger Mann so zwischen 15 und 18 fast fertig gemacht. Der Blaise Pascal nimmt das also auf und sagt, ja, das stimmt, du kannst es nicht wissen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Du kannst nicht wissen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Du kannst nicht wissen, dass es eine christliche Auferstehung gibt. Das Einzige, was du kannst machen und was du musst machen, ist, du musst wetten. Und er vergleicht das eigentlich mit einer Münze, die man aufwirft, Kopf oder Zahl. Und für ihn ist wie, er vergleicht es so, Kopf ist, Gott gibt es, christlicher Glaube ist wahr, Zahl ist, Gott gibt es nicht, christlicher Glaube ist hinfällig. Und wenn wir uns dieser Wette enthalten, was leider sehr viele Zeitgenossen machen, in unserem Kulturkreis. Und was für mich schlecht und einfach nicht nachvollziehbar ist. Schon als junger Mann, etwa so mit 22, habe ich an einem Ort temporär gearbeitet, zwischen zwei Bibelschulen. Und da hat mich jemand gefragt, wieso ich denn Christ geworden sei. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe darüber nachgedacht, was nach dem Tod ist. Und ich habe einfach gemerkt, wenn es, also so wie ich lebe, wenn es einen Gott gibt, nach dem Tod, kann ich ihm so nicht begegnen. Und nachher sagt mir doch die Frau, die war wahrscheinlich dann etwa 40 gewesen, über das habe ich noch nie nachgedacht. Und ich weiss, bis heute, ich war so baff gewesen. Ich habe gedacht, wie kann man über das nicht nachdenken? Das ist doch unglaublich. Wir gehen doch alle in das hinein. Und wir tun uns auf alles vorbereiten. Und für alles gibt es in der Schweiz eine Versicherung. Wie kommt denn der Schweizer dazu, sich über das keine Gedanken zu machen? Wie auch immer, wer nicht wettet, der hat schon gewettet. Der hat nämlich gewettet, dass es den christlichen Glauben so nicht geben wird. Also, dass das, was der christliche Glaube lehrt, in der Ewigkeit sich nicht als wahr wird erweisen. Weil, wenn er sich als wahr erweisen würde, würde man sich auch danach richten. Wenn man sich dieser Wette enthaltet, dann richtet man sich nicht auf das. Das heisst, man beschäftigt sich gar nicht mit der Ewigkeit. Und damit hat man gewettet, dass es die Ewigkeit gar nicht gibt. Also, wir alle, wir müssen wetten. Und das ist doch mal schön, oder? Also, mal das so zur Kenntnis nehmen. Also wenn jemand sagt, du bist doch verrückt, dass du Christ bist, geht es noch? Dann kannst du sagen, ja, also die Chance hast 50-50. Rein vom Verstand her. Was wettest denn du? Jetzt sagt da der Arzt, angenommen, ein Mensch entscheidet sich für den christlichen Glauben. Liegt er richtig mit seiner Annahme, hat er alles zu gewinnen. Weil dann ist er nach dem Tod im Paradies mit Jesus Christus. Liegt er falsch, also gibt es gar keine Ewigkeit, hat er nichts zu verlieren. Wir können sogar noch weitergehen. Liegt er falsch und der christliche Glaube würde es nicht geben, sondern zum Beispiel nur Hinduismus oder der Buddhismus oder der Islam, dann könnte man sagen, hast du gleich eben durch den christlichen Glauben ein anständiges, gutes Leben geführt. Du hast ganz sicher gute Karten. Oh, da bin ich da drauf gekommen, schon verraten. Drittens, nehmen wir an, ein Mensch entscheidet sich gegen den christlichen Glauben. Liegt er damit richtig, hat er nichts gewonnen. Nach dem Tod, oder? Ja, dann ist er halt mausetot, wie alle anderen auch. Sollte er aber falsch liegen, hat er alles verloren und verbringt seine Ewigkeit in der Hölle. Das ist genau das, was mich umgetrieben hat. Zwischen 15 und 18. Wenn ich falsch liege, dann habe ich alles verspielt. Und dann schreibt der Blaise Pascal, das ist ein Zitat von ihm, welches Übel wird euch nun aber daraus erwachsen, wenn ihr diesen Entschluss fasst? Also, dass ihr glaubt, dass Christentum wahr ist. Ihr werdet getreu, redlich, demütig, dankbar, wohltätig, ein aufrichtiger, wahrer Freund sein. Freilich, ihr werdet ohne vergiftete Freuden sein, ohne Ruhm und Vergnügungen, doch habt ihr dafür nicht andere Freuden. Also er sagt, hey, ihr werdet so oder so nicht schlecht draußen. Der Blaise Pascal hat sich für den christlichen Glauben entschieden und er hat das selbstverständlich auch wieder auf ein Papier geschrieben, auf so ein fetzen Papier. Und das Papier, das hat er dann in seinen Mantel eingenäht. Das hat er immer bei sich gehabt. Und das wird in diesem Buch Gedanken auch weitergeben. Und dort merkt man, wie er sein Leben ganz Jesus Christus anvertraut hat und was er dort erlebt hat. Also ist sehr zu empfehlen. Wenn wir jetzt aber noch ein bisschen weiter zurückgehen, ins erste Jahrhundert, zum Paulus. Der Paulus hat sich nämlich auch Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn das Christentum nicht recht hätte. Und ich fasse es so zusammen. Der Glaube an Jesus ist ein Risiko, weil wir die erbärmlichsten Menschen wären, wenn er sich als Illusion erweisen würde. Da er aber bereits im Hier und Jetzt charakterliche Auswirkungen hat, ist er durchaus vernünftig. Ja, der Paulus ist anderer Meinung als der Blaise Pascal. Er hat es so geschrieben im 1. Korinther 15, 17 bis 20. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso hat der Paulus gefunden, dass Christen, wenn das Christentum falsch liegen, die elendesten Menschen wären auf dieser Welt. Ich denke, wenn man liest, wie es nachher weitergeht in dem 1. Korinther 15, kann man das sehr gut erklären. Er hat nämlich einen höheren Preis gezahlt für seinen Glauben. Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, und damit meint er sehr wahrscheinlich die Menschen, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht, böser Verkehr verdirbt gute Sitte. Also der Paulus hat einen höheren Preis gezahlt. Und ich denke, darum ist er zum Schluss gekommen, wenn das Christentum sich als Illusion würde weisen, dann wären Christen wie er, die so einen höheren Preis gezahlt haben für den Glauben, eigentlich die elendesten von allen. Sie hätten einen höheren Preis gezahlt für nichts. Und es ist ja noch spannend, dass außer der Apostel Johannes die anderen 11 Christusapostel alle ihren Glauben mit dem Tod bezahlt haben. Und der Paulus hat seinen Glauben auch mit dem Märtyrertod bezahlt. Ja, jetzt. Was machen wir jetzt? Ich hole nochmal 1. Korinther 15, 17 bis 20 für. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, also gehen wir doch mal davon aus, tun wir jetzt mal so ein bisschen, das wieder Blaise Pascal machen, oder? So ein bisschen scharf denken. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Das bedeutet, wenn der christliche Glaube keine Illusion ist, dann sind wir nicht mehr in unseren Sünden. Sind Sie damit einverstanden? Ein Glaube, der sich nicht als Illusion erweist, befreit von Sünden. Von Sünden der Vergangenheit und von Sünden der Gegenwart. Von Sünden der Vergangenheit, weil Jesus uns Vergebung der Sünden schenkt. Er befreit uns von den Schatten der Vergangenheit. Das ist etwas Wunderbares. Ich weiß nicht, wenn ich will leben ohne das. Dass Jesus uns befreit von den Schatten der Vergangenheit. Von Sünden der Gegenwart, weil Jesus seinen Heiligen Geist in unser Herz ausgießt, der uns die Kraft gibt, gegenwärtige Sünden in unserem Leben, sprich Süchte und verletzendes Verhalten, sowohl gegenüber meinen Mitmenschen wie auch gegenüber mir, mehr und mehr zu überwinden. Und das sind auch die zwei Komponenten, die wir in der Bibel im Neuen Testament finden in Bezug auf Sünde. Sünde sind einerseits Taten, die wir eben gemacht haben in der Vergangenheit, die falsch waren und wo wir Vergebung brauchen. Und die Sünde ist andererseits eine Macht. Und die Macht, die nennen wir heute eigentlich Egoismus. So populistisch nennen wir das Egoismus. Das ist da die sich ellbögelnde Macht, die den Nächsten überfällt. Aber kommen wir zuerst zu den Sünden der Vergangenheit. Weil Jesus uns vergeben hat. Apostelgeschichte 10, 43. Da tut der Petrus am Cornelius gegenüber predigen: Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Und dann der Paulus später, in seiner ersten Predigt: So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Das ist das, was die Menschen brauchen. Befreiung von den Schatten der Vergangenheit. Und nach Kolosser 1,14, in ihm, in Christus, haben wir die Erlösung, eine Loslösung der Schatten der Vergangenheit, die Vergebung der Sünden. Und die manifestiert sich in einem guten Gewissen. Das war das Erste, was ich als Christ erlebt habe, dass ich zu Jesus gebetet habe und gesagt habe, ich weiß auch nicht, ob es dich gibt oder nicht. Aber wenn es dich gibt, dann bitte ich dich, dass du mir meine Sünden vergibst und in mein Herz kommst. Und das Erste, was ich erlebt habe, war, dass mein schlechtes Gewissen, das bis da oben geschlagen hat, plötzlich weg war. Andere tun sich vielleicht ein bisschen schwerer mit eben das schlechte Gewissen durch den Glauben können zu überwinden. Ich behaupte nicht, dass es bei jedem so muss gehen, wie es bei mir gegangen ist. Und dann empfiehlt es sich, den ersten Johannesbrief zu lesen. Von Sünden der Gegenwart, weil Jesus seinen Heiligen Geist in unser Herz ausgießt, der uns die Kraft gibt, gegenwärtige Sünden in unserem Leben, Süchte und verletzendes Verhalten mehr und mehr zu überwinden. Galater 5, 15 bis 17. Da sagt der Paulus, er tut auch von zwei Macht in unserem Herz schreiben. Ich sage aber, wandelt im Geist, also im Heiligen Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches, sprich Lust des Egoismus, nicht erfüllen. Denn das Fleisch, sprich der Egoismus, begehrt gegen den Geist, sprich Geist Gottes, auf. Der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Mit anderen Worten, keiner von uns tut das, was er vom Willen her will, in Bezug auf moralische Werte. Wir können nur entscheiden, wer regiert. Aber keiner von uns hat die Willenskraft, den moralischen Vorgaben der Bibel aus eigener Kraft nachzukommen. Das ist das eine, wo sich so viele Philosophen geirrt haben drin. Ein wunderschönes Konzept, was der Mensch machen soll. Das Problem ist einfach, er kann es nicht. Es geht nicht, weil er Sklave von seinem eigenen Egoismus ist. Wenn wir jetzt aber Jesus Christus einladen in unser Herz, dann vergibt er uns alle Schuld und dann kommt der Heilige Geist in unser Herz und der Heilige Geist ist die einzige Macht in diesem Universum, die stärker ist als unser Egoismus. Und der Heilige Geist drückt den Egoismus ab, wenn er in unserem Herz darf wohnen und nicht nur vegetieren. Das heisst, wenn wir ihm Raum geben, drückt er den Heiligen Geist ab. Ich tue es mir so vorstellen, dass es ähnlich ist wie die HIV-Medikamente. HIV, also AIDS, ist eigentlich nicht heilbar, nach wie vor nicht, soviel ich weiß. Aber die Medikamente sind dort so gut, dass man zum Teil das Virus nicht mehr nachweisen kann in diesen Menschen. Das heisst, das Medikament tut das Virus so abdrücken, dass quasi fast nicht mehr existiert. Und genau das sagt der Paulus mit seinen Worten uns in Bezug auf den Egoismus. Er sagt, wir sollen unser Fleisch, sprich unser Egoismus, durch den Geist Gottes kreuzigen. Eben so, dass der Egoismus nicht mehr viel zu melden hat. Was passiert jetzt, wenn wir eigenen Weg gehen und Jesus Christus in unserem Herzen nicht regieren lassen? Dann bleiben wir Christen, aber dann sieht unsere Gemeinschaft so aus. Wenn ihr aber einander beißt und frisst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Dann tut es eben Ellbögeln. Dann kommt eben das Ego voll raus. Und wir müssen ganz ehrlich sein, das passiert immer wieder. Aber Gott sei Dank dürfen wir ja Befreiung von unseren Schatten, von der Vergangenheit erleben durch Jesus Christus, immer wieder einen neuen Anfang machen und wieder sagen, Herr Jesus, ich will, dass du wieder die Herrschaft einnimmst durch den Geist Gottes. Da noch ein Bibelvers. Und die Herrlichkeit, sagt Jesus, die du mir gegeben hast, und das ist für mich, habe ich ja letztens gerade darüber predigt, ist für mich die Herrlichkeit vom Geist Gottes. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also der Heilige Geist ist die Herrlichkeit Gottes, die uns Jesus Christus geschenkt hat. Und der Heilige Geist, der verändert unser Leben und gibt uns die Fähigkeit, dass wir in Einheit leben können. Die Fähigkeit hat der Mensch von Natur aus nicht. Und darum ist das eine Manifestation in unserer Welt, wenn Christen, eine Manifestation Gottes in unserer Welt, wenn Christen in Einheit leben. Und immer wieder nach dem Vorsatz ergönnt, ertragt einander. Das Martyrium der christlichen Gemeinschaft lässt grüßen. Aber es lohnt sich. Und durch den Geist Gottes darf man das leben. Und ich finde, so schlimm ist es nicht, oder? Glaube ist vernünftig. Auferstehungskraft manifestiert sich in Einheit. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns Jesus Christus anvertrauen. Bitte euch, ich tue gerade einen Schlusssagen sprechen und das Gebet nach der Predigt zusammen. Ich bitte euch aufzustehen und wir tun uns als Gemeinschaft Jesus Christus anvertrauen. Herr Jesus, wir sagen dir von ganzem Herzen danke, dass du regierst mitten unter uns. Danke, dass du uns erlöst hast von den Schatten der Vergangenheit. Und danke, dass du in unseren Herzen regierst und wir geben dir allen Raum. Regiere du in unseren Herzen, damit wir weiterhin die Einheit leben können und dürfen der Manifestation Gottes sein, in Affoltern, in unserem Umkreis. Danke, Jesus, dass du uns dazu befähigst. Danke für den weiteren Verlauf von diesem Sonntag. Du sollst das Zentrum sein bei allem, was wir tun. Du bist der auferstandene und verherrlichte Christus Messias. Alles Lob gehört dir. Amen. Amen. Jetzt gibt es also einen Kaffeemoment, wo wir 10 Minuten Kaffee nehmen dürfen, uns stärken und freut mich sehr für alle.